Elementar, der Healthy Living Podcast von LifeLight. Der Podcast für deine Energie, Intuition, Gesundheit, Supplements und ein modernes Leben. Mit Gabriele Plätzer und Peter Zeitelhofer. Jeden zweiten Mittwoch neu und überall, wo es Podcasts gibt.
Warum wir alles wissen und trotzdem nicht danach handeln. Mit der Universitätsprofessorin Magistra Dr. Dr. Susanne Ring-Dimitru.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elementar, dem LifeLight Podcast für Healthy Living mit
Gabriele Plätzer
und mir, Peter Zeitelhofer. Ein neues Thema und ich freue mich sehr darauf. Ich fühle mich selber manchmal ertappt bei diesem Thema, nämlich warum wir alles wissen und trotzdem nicht danach leben. Mhm. Wie geht's dir mit diesem Satz?
Gut, und man weiß viel, man hört viele Podcasts, man ist bewandert in theoretischer Hinsicht, aber setzt nicht alles um. Man setzt nur wenig davon um, aber das werden wir heute explorieren.
Ist es die Faulheit, glaubst du, oder ist es die Gewohnheit? Woran liegt es?
Ich glaube schon, dass der Mensch eine gewisse Trägheit hat und auch aus neurologischer Perspektive in gewisser Hinsicht in seinen Spuren denkt und lebt. Das werden wir heute genauer erfahren.
Und wer dazu eine Menge zu sagen hat, ist unser heutiger Gast, nämlich Universitätsprofessorin Susanne Ring-Dimitriou von der Universität Salzburg. Sie ist Sport- und Gesundheitswissenschaftlerin mit 2 Doktoraten und ist seit 2022 Professorin für Sportwissenschaft eben an der Paris-Lothron-Universität hier in Salzburg, als erste Österreicherin in dieser Funktion an einer österreichischen Universität. Sie leitet die Arbeitsgruppe Sport, Bewegung und Gesundheit. Sie leitet die Universität 55 Plus und sie verantwortet ein Studium, das genau dieser Frage nachgeht und diese Frage in den Mittelpunkt stellt. Bekannt geworden ist sie einer breiten Öffentlichkeit durch das Salzburger Kindergesundheitsprogramm Salto. Frau Professor Ring-Dimitriou, herzlich willkommen bei Elementar. Wie fühlen Sie sich mit dieser Vorstellung? Stimmt das alles?
Einmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Und ja, ich fühle mich also hier wieder getroffen,
sehr
gefunden.
Gut. Wunderbar, sehr gut. Danke. Warum glauben Sie, dass wir Menschen nicht danach handeln, obwohl wir es eigentlich besser wüssten? So einmal als Einstiegsfrage. Was hindert uns eben daran, wirklich dann einmal durchzuziehen und die Sachen, die wir wissen, auch umzusetzen?
Ja, es hat einfach damit zu tun, dass wir Menschen sind und Menschen handeln paradox. Sie erlauben es sich, obwohl wir etwas vielleicht wissen, trotzdem einen anderen Weg zu gehen. Das hat mit unserem biologischen Erbe auch zu tun, aber vor allen Dingen eben auch immer wieder mit dieser Situation der Autonomie, die sich der Mensch auch zugesteht, sozusagen Herr oder Frau über sich selber zu bleiben und zu sein. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, erlauben wir uns dieses paradoxe Handeln.
Wenn man sich damit auseinandersetzt, eben genau mit diesem Paradoxon, schafft man es dann besser als andere oder ist man dann trotzdem auch Sie zum Beispiel als Professorin in diesem Thema einfach genauso Mensch wie alle anderen?
Ja, leider Gottes. Man bleibt einmal in seiner Spezies, man bleibt Mensch. Nichtsdestotrotz haben wir die Möglichkeit, wenn wir uns tagtäglich damit auseinandersetzen, wie Verhalten entsteht, Verhalten reguliert wird, aber auch Verhältnisse Einfluss haben, in dem Fall jetzt, wovon wir heute reden, auf unser Gesundheitsverhalten, dass wir eben in dem Kontext ein paar Tipps und Tricks haben, wie wir damit umgehen können oder zumindest eben auch uns immer wieder selbst kontrollieren können und wissen, vor allen Dingen auch identifizieren können, genau, hoppala, das war jetzt vielleicht nicht ganz das Richtige für mich, was ich mir da zugemutet habe.
Wir haben ja eine Rubrik ganz am Schluss immer von jeder Episode, die heißt, was ich ab heute alles anders machen kann, auf das freue ich mich besonders heute. Ich würde gerne am Anfang auf Sie als Person ein bisschen eingehen, weil wir haben vor dem Podcast schon gesprochen, Sie waren Profisportlerin, Sie waren Schwimmerin und haben hier einen ganz speziellen Lifestyle gehabt und sind dann erst der Wissenschaft zugetan oder haben sich dann erst in die Wissenschaft begeben. Wie kam es vom Beckenrand hinein in die Wissenschaft? Was war hier der Auslöser bei Ihnen und ist das für Sie eine logische Entwicklung gewesen oder ein ums Eck denken?
Nein, es ist tatsächlich, man könnte sagen, eine logische Entwicklung gewesen. Ich bin also als Kind in der Volksschule zum Schwimmsport gekommen mit dem Wanderpokal. Da hat man mich gefragt, bin sehr gerne immer im Wasser gewesen. Und aus dieser Geschichte heraus bin ich dann in den Vereinssport gekommen. Also Profisportlerin würde ich nicht sagen, aber in den Vereinssport. Mhm. Und wie es so üblich ist in einer Sportart, die sehr trainingsintensiv ist, wie das Schwimmen, wo man sehr früh beginnt, die Karrieren dauern mindestens 10 bis 14 Jahre, bis man den Spitzenbereich erreicht, habe ich mit 14 aufgehört. Das heißt, dann war die Schule im Vordergrund, aber der Schwimmsport hat mich insofern gefesselt und gehalten, als es eigentlich das Bedürfnis war, hinter die Dinge zu schauen. Also, was macht ein effektives Training aus? Wie funktioniert das? Wie erreicht man Spitzenleistungen in meiner Sportart? Was braucht es dazu an Kenntnissen, sei es jetzt in der Leistungsphysiologie, sei es jetzt auch in der Biomechanik und anderen sportwissenschaftlichen Fächern? Und vor dem Hintergrund war klar, ich möchte mehr wissen, wie eben Training funktioniert, wie der Sport funktioniert. Und das hat mich letztlich dann zum Studium der Sport- und Bewegungswissenschaft geführt.
Ich habe oft schon mit Leuten zu tun gehabt, die aus dem Sport kommend dann große Karrieren gemacht haben. Wenn man sich ihre Vita anschaut, dann haben sie wahnsinnig viel gemacht. Das heißt, man hat immer das Gefühl, sie haben einen Drive gehabt, sie sind irgendwie getrieben in eine Richtung, dann noch besser zu werden, noch mehr zu machen. Glauben Sie, prägt der Sport in der Jugend jemanden, eben dieses Mindset des sportlichen Trainierens dann weiter umzusetzen, auch in der Karriere?
Ich denke schon, dass wir aus dem Sport sehr viel mitnehmen können. Das ist das Dranbleiben an einer Sache, ja, weil sich immer wieder aufraffen und regelmäßig zum Training zu gehen, also im Schwimmsport ab einem gewissen Zeitpunkt heißt das fast täglich, also mindestens 6-mal in der Woche und manchmal 2-mal am Tag oder sogar 3-mal am Tag. Das heißt, also ich bin in diese Spitzenbereiche nicht vorgestoßen, aber ich habe es als Trainerin, ich war als Trainerin ja auch tätig, dann so erlebt. Das heißt, dieses Dranbleiben an der Sache, ein Ziel verfolgen, realistische Zielsetzung, wie wir im Sport sagen, das sind alles Aspekte, die man da gut lernen kann, die man dann in der Wissenschaft auch wieder braucht. Und natürlich das Umgehen auch mit Niederlagen. Mhm. Ja, und da denke ich, was man hier sehr, sehr gut lernen kann, ist vor allen Dingen, wenn man hingefallen ist, wie das Aufstehen geht. Mhm. Und das ist etwas, was ich mir denke, was wir eben dann auch in der Wissenschaft, wo es ja auch um Spitzenleistungen geht, was man hier sehr, sehr gut mitnehmen kann.
Das ist in jedem Beruf sehr wichtig, glaube ich, genau diese Fähigkeit, wieder aufzustehen. Mhm. Ja. Ja.
Glauben Sie, dass Sie das besonders gut an Ihre Studierenden weitergeben können, eben weil Sie es aus dem Sport so gut kennen? Diese Fähigkeit bzw. das Mindset aufstehen, weitermachen, Krone richten?
Genau. Ja, also da müsste man jetzt die Studierenden fragen, aber ich versuche das. Mhm. Ja. Also mir ist ganz, ganz wichtig, dass ich meine Studierenden auf gleicher Augenhöhe treffen kann, ihnen begegnen kann, mich mit ihnen auseinandersetzen kann und dort auch Widerstand erfahren darf. Das ist mir also in der Regel sehr recht. Mhm. Heißt, keine Angst haben vor Veränderungen, keine Angst haben vor Fragen und sich ja mit schwierigen Situationen auseinandersetzen. Das ist, hoffe ich, dass ich damit auch, dass ich sie so erreichen kann. Mhm. Ja.
Wenn wir an Gesundheit denken, dann denken wir meistens an zwei Sachen, nämlich, also wenn die Gesundheit da ist, Ernährung und Sport. Sie sagen aber, Gesundheit ist deutlich komplexer. Was ist für Sie Gesundheit? Was ist für Sie ein gesundes Leben?
Ja, ich habe mich vorbereitet auf dieses Gespräch, weil es eine tolle Gelegenheit ist, darüber zu reflektieren. Und ich kann sagen, dass sich das über die Zeit verändert. Ich habe jetzt schon einige Jahre hinter mir. Und vor dem Hintergrund bedeutet für mich Gesundheit tatsächlich, dass ich zu geistiger Tätigkeit fähig bin, also einen gesunden Geist in einem gesunden Körper haben. Das ist, was es heute für mich bedeutet, mir meiner Person gewahr zu sein, ein denkendes Ich zu sein. Das sind also alles Aspekte, die mir da wichtig sind. Das erwartet man vielleicht jetzt nicht als Definition, die man üblicherweise bekommt und die wir unterrichten. Aber über die Zeit geht es tatsächlich im Alter auch darum, sich diese Autonomie, nämlich eben auch im Denken, tatsächlich zu bewahren. Und dafür braucht man aber eben auch einen, ich sag mal, ein bisschen funktionierenden Körper. Das ist klar, der zeigt uns dann oft einmal die Grenzen auf. Und hier die Möglichkeit zu haben, so gut wie möglich, so lange wie möglich die Kraft aufzubringen, die man dafür braucht. Das ist etwas, glaube ich, was sich sehr, sehr viele Menschen wünschen. Und wir erleben es auch, wenn man das Leben vom Ende her denkt, also vom höheren Alter her, dann ist es genau das, diese Autonomie im Alltag sich zu behalten, überall hinzugehen, wo ich hingehen mag, meine Geschäfte selbstständig erledigen zu können. Dafür muss man eben auch entsprechend fit sein, wie wir das häufig verstehen, körperlich auch fit sein. Und das ist, worum es uns dann eben auch in der Wissenschaft und Forschung und in der Lehre geht.
Genau. Aber glauben Sie, dass der gesunde Körper die Basis von allem anderen ist? Das heißt, wenn diese Variable wegfällt bzw. ausfällt, ist alles andere nicht mehr möglich?
Nein, das glaube ich eben nicht, wenn wir an Beispiele denken wie Hawking.
Genau, ich habe auch an ihn gedacht, deswegen diese Frage. Ja. Ja,
genau, wo es tatsächlich darum geht, sich diese geistige Autonomie zu behalten. Das ist, glaube ich, das, was uns zum Menschen macht, zumindest jetzt vom Bewusstsein her als Mensch erleben lässt. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, das ist es, worum es geht, sich das so lange wie möglich zu erhalten. Die körperlichen Gebrechen, da gibt es mittlerweile viele Hilfen, Unterstützungen, die wir haben, die wir kompensieren können. Gibt es auch sehr viele Alternsforscher, da gibt es andere Kolleginnen und Kollegen, die das gut erklären können, aber wo wir mit Kompensationsmöglichkeiten dann, sage ich mal, diese Gebrechlichkeiten, die zunehmen, eben ausbalancieren.
Wobei wir die geistigen Gebrechen wahrscheinlich weniger gut ausbalancieren können heute als die körperlichen Gebrechen.
Richtig, ja. Genau.
Ja. Sehr spannend. Mich interessiert sehr stark das Studium, das Sie anleiten, sozusagen Ernährung, Bewegung und Gesundheit. Das gibt es ja noch nicht so lange, erfährt aber sehr, sehr große Beliebtheit und großen Zulauf. Warum wurde das entwickelt? War die Zeit reif?
Ich würde meinen, ja. Das Studium Ernährung, Bewegung, Gesundheit haben wir 2023 ins Leben gerufen. Es ging auf eine Initiative vom ehemaligen Rektor Lehnert zurück, der ein Ernährungsmediziner ist und sich gedacht hat, in Salzburg gibt es das nicht. Also aus seiner Sicht war Salzburg reif dafür. Ich wurde dann angefragt aufgrund eben meiner Forschungstätigkeit im Bereich der Gesundheitsförderung und, wie Sie schon angesprochen haben, das Salto-Projekt, in dem wir sehr, sehr viel lernen durften. Und im Salto-Projekt wurde eines deutlich, es braucht Menschen, die wir als sogenannte Change Agents bezeichnen, die helfen, Gesundheitsverhalten in dem Alltag zu implementieren, Verhältnisse zu verändern in einem Kindergarten zum Beispiel, damit Gesundheit möglich ist, also im Sinne gesundes Erleben, gesundes Verhalten, gesunde Praktiken tatsächlich sowohl in der Familie, aber eben auch im Kindergarten implementiert werden können. Und da haben wir so viel erfahren und so viel gelernt in unserem Team, dass klar war, wir brauchen hierfür eine Ausbildung. Und jetzt gibt es natürlich sowas wie die Gesundheitsreferentin, den Gesundheitsreferenten, ist kein geschützter Beruf. Und was uns dabei auch klar wurde, es braucht eben auch diese Evidenzen dafür. Also das evidenzbasiertes Handeln, dass wir Maßnahmen, die wir entwickeln, eben tatsächlich auch wissenschaftlich fundiert begründen können, theoretisch einbetten können. Das war so letztlich unser Impetus, eben hier dieses Studium dann auf den Weg zu bringen.
Und ist es, dass die Gänger dann Change Agents sind, ist das der Kern der Sache? Ich kenne den Begriff aus der Organisationsentwicklung, aber es macht natürlich gleich viel Sinn im Gesundheitsbereich oder im Bereich Sport und Ernährung. Ja. Ja.
Ich würde es mir wünschen, aber der Begriff ist noch nicht besonders etabliert. Ich habe ihn übernommen von Rogers aus der Diffusionstheorie. Und lässt sich für uns sehr gut anwenden, weil es auch dort um präventive Praktiken geht und wie diffundieren sie und welche Rolle spielen eben hier dann Ermöglicher wie sogenannte Change Agents. Die Studierenden können damit noch nicht so gut was anfangen. Deshalb ist ihnen lieber, wenn sie sagen, als Gesundheitsexpertinnen, Experten, das ist griffiger oder Health Agents eventuell Health als Agents, das bezeichnet zu werden. Wir arbeiten mit unseren Studierenden daran, noch eine gute Bezeichnung für das Berufsbild zu entwickeln. Aber Faktum ist, dass sie tatsächlich im weitesten Sinne als Gesundheitsexpertinnen in der Prävention, Primärprävention, Gesundheitsförderung tätig
sind. Sehr spannend. Können Sie uns kurz beschreiben, was die Studierenden lernen?
Die Studierenden werden im interdisziplinären, transdisziplinären Forschungshandeln geschult. Das heißt, dass sie daher aus den unterschiedlichen Fachdisziplinen mal die theoretischen, aber auch methodischen Kenntnisse bekommen. Und da reden wir eben angefangen vom ernährungswissenschaftlichen, ernährungsmedizinischen Bereich bis hin zum biomedizinischen Aspekte, wenn es um das Altern geht zum Beispiel, aber auch aus dem gesundheitspsychologischen Bereich, Sport- und Bewegungswissenschaft. Wir haben auch die Sozialgeografie bei uns, wenn es um sowas wie Global Health und One Health als Begriffe geht und was meinen wir damit genau, bis hin eben auch dann zu Kultur- und Sozialwissenschaft, wenn es darum geht, wie wir Begriffe verhandeln, wie entstehen sie in einem kulturellen Kontext, wie ändern sie sich über die Zeit.
Sehr spannend. Peter?
Würden Sie sagen, dass dieses Studium ein Phänomen dieser Zeit ist, eine Notwendigkeit unserer Zeit? Ist es genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt, weil eben die Menschen verlernt haben, von sich aus, von innen heraus gesund zu leben? Oder wäre es immer schon notwendig gewesen?
Ich denke, dass wir diesen Gegenstand jetzt Gesundheit oder Ernährung, Bewegung im Kontext von Gesundheit jetzt so institutionalisieren mit einem, wenn man so will, wissenschaftlichen Fach, ist der Zeit geschuldet. Gesundheit ist ein Megatrend, das ist gar keine Frage. Es ist aber einfach auch so alt, fast wie die Menschheit, könnte man sagen. In der Antike hat man sich schon längstens damit beschäftigt, wenn wir an Hippokrates und seine Buch über die Lebensführung daran denken, wo es immer schon darum geht, also wenn wir wüssten, wie wir Ernährung und Bewegung miteinander in Einklang bringen, dann hätten wir das Elixier für die Gesundheit gefunden. Das ist so frei übersetzt jetzt eine Aussage von Hippokrates, der sich sehr viel damit beschäftigt hat, bis hin auch wie heute das Thema Klima unsere Lebensweise beeinflusst. Also durchaus schon sehr alt, 4. Jahrhundert vor Christus gehen wir da zurück, wo wir uns nach wie vor die Gedanken machen, wie hängen diese beiden Aspekte Ernährung, Bewegung zusammen. Wir, wenn ich das noch anschließen darf, sehen es heute nicht mehr als reines Input- und Output-Modell, was man immer gerne gemacht hat, sondern tatsächlich ist die Nahrungsaufnahme, braucht die Bewegung für einen guten Stoffwechsel, eine gute Funktionsstruktur, um Ernährung entsprechend eben dann für die Energiebereitstellung verwenden zu können. Jetzt wird es ein bisschen sehr wissenschaftlich.
Ja, das passt gut. Ich hole euch dann schon wieder raus.
Ja, aber das ist sozusagen, wo wir heute sehr stark darüber nachdenken, um im Ergebnis dann, also was wir gerne als Outcome bezeichnen, Gesundheit eben erzeugen zu können oder erhalten zu können. Also das heißt, wir sehen, häufig hat man gesagt, okay, wichtig ist, wenn du Kalorien aufnimmst, dann verbrauchst du sie durch Bewegung. So funktioniert es eben nicht, sondern wir brauchen die Bewegung als Mittel zum Zweck, als Mittler für die adäquate Verstoffwechselung.
Jetzt habe ich eine Frage für alle, die zuhören und vielleicht in Erwägung ziehen, dieses Studium zu beginnen. Es hat ja das Studium begonnen, als gleichzeitig auch technologische Entwicklungen sehr stark sich weiterentwickelt haben. Also welchen Anteil oder welche Rolle spielen künstliche Intelligenz und Machine Learning in diesem Studium?
Wir haben ja auch jetzt letztes Jahr mit dem Masterstudium begonnen. Da spielt es nochmal eine größere Rolle. Aber vielleicht kurz ausgeholt, das Thema Digitalisierung ist klar, beschäftigt uns seit den 70er Jahren. Jetzt sind wir eben so weit, dass wir viele technische Möglichkeiten haben. Das heißt, im Bachelorstudium werden regelmäßig Maßnahmen erörtert, wo wir mit Informationskommunikationstechnologie arbeiten. Ich selber habe im Projekt mit der Salzburg Research Active Assisted Living Projekten gearbeitet, wo wir mit Hilfe von Videos versuchen, die Personen dabei zu unterstützen, zum Beispiel eine Kniebeuge richtig durchzuführen, zu Hause, vor Ort, wenn sie das machen. Das Thema der künstlichen Intelligenz wird in der Diagnostik verwendet, genauso wie beim Schreiben von Qualifikationsarbeiten. Da sind wir überhaupt nicht blauäugig. Das heißt, die Digitalisierung ist da, ist Teil auch der Forschung und Lehre in ganz, ganz unterschiedlichen Facetten. Deshalb spreche ich eben gerne von der Informationskommunikationstechnologie, weil wir hier ganz unterschiedliche Handlungsbereiche adressieren. Ich selber interessiere mich für den Bereich, wie wir Entscheidungen finden können mit Hilfe der Technologie. Wir arbeiten also aktuell mit Kollegen auch, mit meinem Kollegen Weghuber von der Kinder- und Jugendmedizin daran, ein Dashboard zu entwickeln, um das Risiko für die Entstehung der Kinderadipositas richtig zu stratifizieren und damit eine Entscheidungshilfe für Gesundheitspersonal zu haben, welche Maßnahmen in welchem Ausmaß getroffen werden sollen. Also unterschiedliche Ebenen, wie letztlich dann auch die E-Health, mit denen wir uns viel beschäftigen. Wir haben das auch in der Ausbildung selber mit Spezialisten, die bei uns ein Professor, der neu berufen wurde, der Experte in dem Bereich ist, bis hin, dass wir im Master ein Modul drinnen haben, das sich Startup nennt, wo wir bei uns mit der Universität, mit der Abteilung zusammenarbeiten, aber eben auch mit Innovation Salzburg, um sozusagen einmal das Handlungswissen, wie baut man sozusagen eine Startup-Idee aus zu einem Produkt, das man dann vielleicht auch auf den Markt bringen kann. Aber im Wesentlichen geht es darum, Maßnahmen der Gesundheitsförderung mithilfe eben auch dieser technischen Möglichkeiten dann sozusagen zu überprüfen, zu validieren, wie wirksam sind sie und unter Umständen eben auch in ein E-Health-Produkt umzuwandeln.
Sehr jetzt spannend, gell? Wird der Einsatzbereich der Absolventinnen und Absolventen mit der Zeit wahrscheinlich größer, als er heute noch ist. Aber wenn Sie jetzt praktisch sagen können, wo Sie sich wünschen, dass Ihre Studierenden eingesetzt werden und wirksam werden, was wäre das ganz konkret?
Ganz konkret würde ich es mir wünschen im Ministerium für Gesundheit. Ich würde mir wünschen in jeder Gemeinde, wo es Gesundheitsreferate gibt, dass unsere Studierenden tätig sind, Problematiken zu identifizieren im Bereich der Gesundheitsförderung, Maßnahmen mit den nötigen Stakeholdern entwickeln, dann in die Implementierung zu bringen, diese evaluieren zu können und den nächsten Schritt zu gehen. Das heißt, das sind auch die Kompetenzen, die wir versuchen im Studium zu vermitteln. Sie sind also diejenigen, die Schnittstellen entwickeln, die dabei helfen, sozusagen die Versorgungskette im Gesundheitssystem immer dem Wandel angepasst zu entwickeln. Das ist eigentlich, was so die Vision ist.
Jetzt habe ich noch eine Klischeefrage.
Jene
Personen, die sich für dieses Studium interessieren, sind es die Fitten in der Gesellschaft oder eher die, wie soll ich sagen?
Betroffenen.
Ja, danke. Genau. Kommen die schon mit einer Vorbelastung bezüglich Wissen über Ernährung, Bewegung?
Es sind jene Personen, die sich für das Thema interessieren. Und somit haben wir, könnte ich mir vorstellen, ohne dass das jetzt im Zentrum stehen würde, die Zielgruppe so zu suchen, aber es handelt sich auch um Betroffene, aber auch um Personen, die ein Rieseninteresse einfach an Gesundheitsförderung haben durch Ernährung und Bewegung. Und von daher ist auch das Altersspektrum von Jungen bis auch bereits Personen, die im Beruf stehen, und sich sozusagen gesagt haben, okay, jetzt will ich hier noch einmal genauer hinter die Dinge schauen und zumindest einmal ein Bachelorstudium dazu machen. Also auch diese Gruppe haben wir heute sehr, sehr häufig. Etwas, was sich in der Hochschullandschaft sowieso ändern wird mit Quereinsteigern, Personen höheren Alters.
Ich finde das sehr spannend. Meine Klischeefrage zielt auf dieses herbeigesehnte Elixier 400 vor Christus ab. Wissen wir heute ganz genau, wie es eigentlich gehen würde? Haben wir das Elixier gefunden? Nehmen es nur nicht.
Ei, jetzt hat er mich erwischt. Eine sehr schwierige Frage.
Das ist eine gute Frage.
Ja, ist es. Weil ich denke, das Elixier ist ja hier tatsächlich, wie wir mit uns persönlich umgehen. Ja, und wie mit uns und auch natürlich mit den anderen. Also sozusagen die Liebe zu uns, das mit der Theologie kenne ich mich absolut nicht aus, aber letztlich ist es das etwas, glaube ich, je liebevoller wir mit uns und unseren Mitmenschen umgehen, umso eher, glaube ich, dass dann auch deutlich wird, was brauche ich für meinen Körper, was kann ich ihm zumuten und wie gehe ich mit ihm um. Ja? Also sozusagen diese Selbstermächtigung ist eine Geschichte davon, aber ich glaube schon einfach, dass die Art und Weise, wie wir mit uns und Menschen umgehen, dass das etwas wäre, wenn wir das mehr beherzigen würden, dann könnte es vielleicht ab und an leichter fallen, das Richtige.
Fast ein bisschen ein philosophischer Ansatz, so wenn wir erkennen, dass wir eins sind mit der Welt und mit den anderen, so in diese Richtung, dann wird es uns besser gehen. Genau, ich glaube, deine Frage war auch sehr stark praktisch gemeint. Wir wissen jetzt, wie Ernährung, Bewegung, Bewusstsein zusammenspielen und dennoch sind wir nicht quasi auf dem Pfad des Heiligen Grals, sondern rauchen, trinken, weiß ich das, am Spaß.
Ja.
Sterben halt früher, als wir müssten, so ungefähr.
Ja.
Und tun erst was, wenn es eben vielleicht zu spät ist oder wenn Krankheiten am Horizont auftauchen.
Genau, also wie gesagt, das ist einfach dem geschuldet, dass Menschen auch paradox handeln. Ich sage immer Gott sei Dank, weil das kann auch sehr viele Chancen bergen. Aber völlig klar, wenn es auch um Genuss geht, wenn es um Gewohnheiten geht, die uns ja auch das Leben erleichtern, Rituale, auch Traditionen, die wir verfolgen, die manchmal auch vielleicht der Wissenschaft entgegensprechen auch, ja, und trotzdem wird's gemacht. Also all das macht uns natürlich aus und hindert uns vielleicht auch manchmal daran, wirklich das Richtige zu tun.
Müsste sich auch das System ändern, damit wir angehalten sind bzw. unterstützt werden im richtig Handeln? Haben wir da auch ein Problem bei uns in der Gesellschaft?
Also jedenfalls, wenn wir wieder zurückkommen auf das Thema der Gesundheit, dann hören wir in sehr vielen Reden immer wieder, wie wichtig das Thema der Prävention und Gesundheitsförderung ist. Ein Gesundheitssystem, das auf Kuration ausgerichtet ist, aber jetzt so umzubauen, dass wir viel stärker in den Bereich der Gesundheitsförderung und Primärprävention investieren, Ressourcen investieren. Das fängt also wirklich im Bildungssystem auch an, bis hin die diversen Stakeholder, die wir mit an Bord nehmen können, um Gesundheitspräventionsketten aufzubauen. All das würde Verschiebungen von Ressourcen mit sich bringen und ein bisschen einen Umbau im Gesundheitssystem. Und das wird noch auch in der nächsten Zeit schwierig werden. Und dafür stehen wir natürlich auch, dass wir eben, sage ich mal, mit der Ausbildung Personen auf den Markt bringen, wenn man so will, die vielleicht hier diese Änderungen vorantreiben können.
Sie leiten die Universität 55 plus und arbeiten viel mit Menschen eben ab 55. Was würden Sie konkret einer 50-jährigen Frau beziehungsweise einem 60-jährigen Mann oder in dem Bereich eben raten, was er jetzt anfangen sollte, damit eben sein Leben in Zukunft durch die Bewegung, durch die Gesundheit noch besser wird?
Zunächst einmal wirklich sich selber die Frage zu stellen, wo habe ich so meine größte Baustelle, mein Problem, das mich eigentlich immer wieder belastet. Dann, wenn dieses Problem identifiziert ist, das ist also so ganz klassisch, wie wir vorgehen in der Verhaltensänderung, was wäre sozusagen jetzt relativ schnell umsetzbar, was ich machen kann? Also zum Beispiel, wenn es wirklich darum geht, ja, ich weiß, ich sollte mich mehr bewegen, der Spaziergang sozusagen, den wieder regelmäßig einzuführen, da sich zu fragen, wann ist das möglich? Okay, das wäre vielleicht in der Mittagszeit. Sozusagen der nächste Schritt zu fragen, okay, wie oft glaube ich jetzt, wie schaut meine Woche aus, meine typische Woche, also bei der Frau, die arbeitet vielleicht noch, dann ist es möglich, bei mir jetzt hier bei Ihnen, wenn ich schaue, im beruflichen Umfeld, kann ich da einmal um einen Block gehen, gibt es einen Park, wo ich hingehen kann, 15 Minuten mal dafür aufzuwenden, sich diese Fragen zu stellen und auch zu schauen, okay, lässt sich das lösen einfach für mich? Das wäre jetzt hier sozusagen der nächste Schritt.
Wir könnten in der Mittagspause kurz Muntersberg auflaufen.
Ja, das ist vorher drüber, genau.
Die realistische Zielsetzung wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, als vielleicht unten herumzuwandern durch Grödig. Die 15 Minuten, das schafft man auf jeden Fall.
Aber genügt das? Das ist ja immer die Frage. Ne? Die Menschen gehen ins Fitnessstudio, man sieht Sport, dass das einfach aufpoppt, gerade bei jüngeren Menschen wird immer extremer. Und dann sprechen wir von Bewegung und einem kurzen Spaziergang. Ist das auch schon die Bewegung, die eigentlich uns gut tun würde, die uns gesund macht und hält?
Ja, also die Wissenschaft sagt hier ganz klar, jeder Schritt zählt, wenn wir es jetzt das herunterbrechen wollen. Das heißt, Personen, die lange keine Aktivität gemacht haben und jetzt versuchen, diese 10, 15 Minuten einzubauen im Alltag, haben in jedem Fall schon sehr, sehr viel davon. Da gibt es also Studien, die das ganz klar zeigen. Sogar ein aktives Stehen ist schon besser für die Stoffwechselaktivität. Natürlich wissen wir auch, wenn es darum geht, wie vorher schon erwähnt, Struktur zu erhalten und Funktion zu erhalten für die Gesundheit, dass dann natürlich günstig wäre, diese berühmten 2,5 Stunden in der Woche für Erwachsene das zu tun. Bei Kindern sind wir da in jedem Fall schon eine Stunde täglich, wo sie außer Atem kommen sollten. Also wir haben hier von der Wissenschaft ganz klare Empfehlungen, das zu machen. Und also wie die Dosis ausschaut, die hier gesundheitsförderlich ist. Aber so oder so, es geht diesen ersten Schritt zu machen und dann im nächsten diesen Schritt auch weiter zu wiederholen. Das ist jetzt eigentlich die Sache in der Verhaltensänderung.
Was passiert da genau im Körper, wenn wir uns regelmäßig bewegen? Also nicht genau, sondern vielleicht auch verständlich für Zuhörerinnen und Zuhörer. Was passiert im Körper, wenn wir uns regelmäßig bewegen?
Also es reicht sogar nicht einmal, die akute Bewegung führt eigentlich schon dazu, dass wir einen Anstieg in der Herzrate haben, in der Atemfrequenz haben. All das stimuliert schon den Stoffwechsel des Herz-Kreislauf-Systems und kann in dem Fall schon zu positiven Effekten führen. Also auch vor diesem Hintergrund, jede akute Aktion, die man hier macht, ist in dem Fall schon förderlich. Mhm.
Wir haben oft schon erzählt, wir beide, Gabriele und ich, was wir so sportlich machen, wie wir probieren, versuchen gesund zu bleiben. Wie schaut es bei Ihnen als sehr sportlich denkender Mensch aus? Was machen Sie so im täglichen Leben, damit Sie auf Ihre Bewegung kommen?
Eindeutig zu wenig. Ja. Also leider Gottes holt mich immer der Mensch wieder ein, sozusagen.
Das ist eine ehrliche Antwort.
Ja, klar, weil das ist genau das, was uns alle im Alltag ereilt. Und wenn möglich, versuche ich, meine gymnastischen Übungen zu machen. Da gibt es tolle Gymnastikboxen, wo man also sozusagen so kleine Kärtchen, wo man sich Übungsreihen zusammenstellen kann. Das habe ich für mich gemacht und das versuche ich, wenn möglich, meistens am Montag schaffe ich das in der Früh, wenn das Studium wieder richtig losgeht, also die Vorlesungszeit, dass ich da für mich meine Gymnastik mache, aber es ist eindeutig auch zu wenig, was ich für mich selber tue, leider.
Jetzt kommen wir zu unserem Kapitel, was du morgen anders machen kannst. Das finde ich immer sehr spannend. Was würden Sie jemandem empfehlen, der einfach bis jetzt so wie eine Couch-Potato gelebt hat? Der möchte ab morgen bzw. heute Nachmittag nach dem Hören von diesem Podcast gesünder leben. Was sind die ersten Schritte?
Die ersten Schritte wären tatsächlich, sich die Schuhe anzuziehen, rauszugehen und in der näheren Umgebung einen ganz aufmerksamen Spaziergang zu machen, zu schauen, was sehe ich denn hier, einfach einmal die Perspektive zu wechseln, wie fühlt sich die Luft an, spüre ich einen Windzug, also sich dieser Elemente gewahr werden, um so sozusagen tatsächlich den schnellen Atem zu spüren, auch diese Wärme, die einen dann auch durchflutet. Mhm. Also diese Bewusstseinslenkung, glaube ich, wäre mal so ein erster Schritt, den ich hier empfehlen würde.
Also einfach machen.
Einfach machen.
Einfach Schuhe anziehen, rausgehen, machen. Just do it. Das ist eigentlich die beste sportliche Aufforderung.
So ist es.
Wie schaut es ernährungstechnisch aus, genau für diesen Menschen? Was würden Sie hier raten? Weil hier haben wir ja trotzdem auch ein großes Manko in der Gesellschaft. Was sind die ersten Schritte?
Die ersten Schritte wären hier tatsächlich in den Kühlschrank hineinzuschauen und dort mal zu gucken, was würde man als eher gesundheitsfördernd, was eher nicht klassifizieren und zu überlegen, inwieweit ich das, was mir vielleicht nicht so gut tut, ein bisschen reduzieren kann. Das, was mir gut tut, was sind das für Lebensmittel? Kann ich die günstig einkaufen? Weil darum geht es ja auch häufig. Wo bekomme ich sowas? Wir haben hier heute durchaus sehr viel Angebot, dass man eben Gemüse und Obst auch günstig erwerben kann. Das wäre so für mich ein erster Schritt, einmal in den Kühlschrank reinzuschauen, einmal da auszusortieren und die gesunden Lebensmittel zu.
Für mich klingt das schon sehr praktisch anwendbar. Mhm. Also einfach zuerst die Schuhe anziehen und dann darüber nachdenken, was ich brauche. Oder Skills-Training eigentlich. Ja, wie riecht es? Wie schaut es aus? Wie geht der Wind? Ja, ganz unmittelbare Dinge. Mhm. Das gefällt mir sehr gut.
Absolut. Aber glaubt ihr, dass wir hier trotzdem aus einer Bubble heraus sprechen? Weiß jeder da draußen, was gutes Essen ist und gesundes Essen? Und wenn jemand nicht weiß, wohin soll er sich wenden, beziehungsweise wo bekommt man die Information?
Also zunächst glaube ich, dass es ein Großteil der Menschen weiß, was gesund ist. Nur es klingt halt manchmal so banal, dass es der Salat ist, dass es vielleicht der Kaffiolis, wie wir bei uns hier in Österreich sagen, den man auch roh zubereiten kann, und so weiter und so fort. Wir haben das mit Kindern gemacht, die wir zeichnen haben lassen, in dem Fall war das in Griechenland. Was ist denn gesundes Essen? Und das musste in ganz hellen Farben gezeichnet werden und was sollte man eher vermeiden? Und die wussten das sehr genau, was das ist. Also das heißt, hier geht es tatsächlich wieder, den Alltag so zu schauen, wie kann man ihn verändern, um gerade auch Lebensmittel, die ja doch eingekauft werden müssen, die zubereitet werden sollten, um hier diese Zeit wieder zu gewinnen. Es gibt in den Internetforen viele tolle Rezepte, die man schnell zubereiten kann. Das ist gut, wenn man da mal schon nachschaut und das zu schauen, was wäre das für mich, für meine Familie, was schmeckt uns da eher, hier auch wieder diese, sag ich mal, Informationen einzuholen und da diesen einfacheren Zugang zu wählen.
Klingt verständlich und auch sehr bodenständig. Was halten Sie von Trends, die in Richtung Hypes gehen, was Ernährungen betrifft? Wir haben mit der Diätologin Carina Hinterberger ja gesprochen. Keto wird promotet, viel Eiweiß, Eiweißshakes, genau. bei Sportlern zum Beispiel. Mhm. Oder auch bis hin zu, wir vertreten ja auch sehr stark Nahrungsergänzung hier bei LifeLight. Was halten Sie von diesen Richtungen?
Also wir selber sind eben gerade mit der Medizin, Frau Kofler, in Kontakt, ja, im Zusammenhang mit Keto-Diäten. Mhm. Und hier ist zu sagen, meine Auffassung ist diesbezüglich, wenn es Personen sind, die Schwierigkeiten haben, entsprechend ihren Energiehaushalt zu halten, entsprechend Nahrungsmittel zuzuführen, die womöglich schon pathologische Veränderungen haben, kann man meines Erachtens über solche in dem Fall Diätformen nachdenken. Ich würde es aber immer in Übereinkunft mit einer ärztlichen Beratung machen. Mhm. Das ist also auf jeden Fall. Es muss vorher festgestellt werden, wo hier was fehlt. Der Aspekt mit proteinreich, wie gesagt, wenn wir von einem gesunden Menschen ausgehen, dann wissen wir, wie hoch der Anteil der Eiweiße sein sollte in einer Diät. Das hat sich über die Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte, auch nicht verändert, wie hoch hier der Prozentsatz sein soll. Pro Kilogramm Körpergewicht reden wir von bis zu 2 Gramm. Wenn wir im Spitzensport sind, haben wir natürlich andere Situationen. Ja? Mhm. Im Kraftsport, da kann es sein, aber auch hier ist die Änderung nicht übermäßig. Dann kommen wir vielleicht auf 2,4 Gramm Eiweiß, was man hier zuführen sollte. Also bei gesunden Menschen wäre es weit über 2 Gramm. Aber das heißt, wir haben hier von der Wissenschaft auch ganz klare Vorgaben, wenn es um Spezialfälle geht, wie wir hier handeln würden. Sie haben ja auch noch gefragt wegen der Nahrungsergänzung. Also auch hier sagen wir, Personen, die im Alltag einfach leider Gottes zu wenig Zeit haben zum Essen, das tatsächlich adäquat in ihrem Alltag zu implementieren, haben Nahrungsergänzungsmittel immer auch einen Platz. Mhm. Ja. Aber es soll eben reflektiert werden. Wichtig wäre hier wirklich Kolleginnen und Kollegen von der Ernährungsberatung zu Hilfe zu ziehen, einen Coach. Wie schaut mein Alltag aus und was wäre hier für mich geeignet? Mhm. Das ist in jedem Fall zu empfehlen, dass man es nicht alleine macht, sondern sich beraten lässt.
Frau Dr. Dimitriou, wenn Sie unseren Hörerinnen und Hörern eine Botschaft mitgeben würden, wäre es dann Just do it?
Jetzt nach unserem Gespräch, yes. Ja, das Just do it. Ich würde aber auch sagen, das Just do it klingt fast ein bisschen zu einfach, sondern es ist einfach das Dranbleiben. Ja. Keine Angst haben vor Veränderung, dranbleiben. Das wäre etwas und dann am Ende das Just Do It.
Ja. Sehr schöne Botschaft. Das war ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich bin sicher, unsere Hörerinnen und Hörer werden es begeistert aufnehmen mit sehr viel Mehrwert. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Ich sage auch ganz herzlichen
Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, vielen Dank.
Danke sehr.